Für diesen Kaffeeklatsch gibt es eine frisch geröstete Themenmischung aus Spieltischerfahrungen, Verlagsgedanken und Ideen zum Leben an sich. Es wird ausgeschenkt in Episode 246 des Dopcast.
Und herzlich willkommen zur Episode 246 des Dorpcast. Einmal mehr haben wir uns hier versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich.
Michael Skopje-Mingers, guten Abend.
Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hoi, und worüber reden wir heute?
Die Getränkeschau in erweiterter Fassung. Naja, es ist wieder ein Kaffeeklatsch.
Genau, es ist ein Kaffeeklatsch. Es war mal wieder an der Zeit. Es ist mal wieder ein guter Tag, um kleine Themen aufzubrühen, die wir vorher sorgfältig gemahlen und in einen Filter gegeben haben, damit wir über Dinge sprechen können, die keine eigene Folge, naja, verdient haben, will ich nicht sagen, aber die keine eigene Folge tragen würden, von dem Umfang unserer Antworten her, so zumindest die theoretische Annahme. Und genau das werden wir tun. Aber bevor wir das tun, blicken wir erst einmal zurück auf die letzte Folge und vielleicht können wir das zum ersten Mal in irgendeiner Form seit langem nochmal tun, weil diese Folge ist ja quasi etwas Besonderes, weil es das erste Mal seit 3 Folgen oder 4 Folgen so ist, dass wir keinen Ausfall haben zwischen dieser und der letzten Folge.
Ey, wenn du sagst, dass es was Besonderes ist, weil wir einfach wie geplant arbeiten, ist das schon ein bisschen schlimm.
Aber auch wahr.
Zurück zu alter Stärke, würde ich sagen. Nicht was Besonderes.
Na gut, darauf können wir uns einigen. Feedback also. Hast du irgendwas, wo du noch was zu sagen möchtest?
Es gab eine Anfrage, ob wir den von mir erwähnten Great Whale Wars Deadlands Skirmisher mal besprechen werden. Nein, wir sind kein Tabletop-Podcast. Das werden wir nicht tun. Und es ist jetzt auch schon ein über 20 Jahre altes Spiel. Deswegen ist das eher was für die alten Leute. Vielleicht gibt es auch so ein alte Leute-Format für Tabletop-Spiele. Ich weiß es nicht.
Das kann ich dir tatsächlich auch nicht sagen. Ja, genau, das ist aber richtig. Ansonsten hat der Lichtbringer in gewohntem Umfang sich mal wieder zum Thema geäußert. Das könnt ihr unter der Folge in den Kommentaren nachlesen. Es gab ein paar engagierte Diskussionen zu verschiedensten Dingen bei uns auf dem Discord. Das ist ja im Grunde auch immer ein guter Anlaufpunkt, um mit uns oder mit anderen Dorp-Fans über Dorp-Dinge zu reden. Wer nicht über Dorp-Dinge reden will, sondern Dorp-Dinge gucken will, der kann das hingegen derzeit auf YouTube bzw. auf der Dorp machen, denn der Tom, der Markus und die Janine waren auf der FeenCon und haben von dort Videos mitgebracht. Und die sind mittlerweile online und die könnt ihr euch entsprechend anschauen und dann könnt ihr euch über Neuigkeiten von dort informieren. Es sind ein paar ungewöhnlichere Verlage, würde ich sagen, oder allgemein Aussteller dabei, die diesmal interviewt wurden. Das macht es aber vielleicht nur umso spannender, weil jetzt mal nicht dieselben Leute sind, die man schon kennt, sondern vielleicht noch ein paar Inspirationen gibt, was es da draußen sonst noch so geben könnte.
Und in der Regel sehr knackig kurze Videos. Da kann man ein paar von schaffen, wenn man irgendwie sich zum Mittagessen hinsetzt.
Genau, da ist schön, dass du es ansprichst. Das ist ja mein persönlicher gedanklicher Sweet Spot für diese Art von Videos. Ich möchte Videos haben, die ich halt irgendwie zu meinem Joghurt oder meinem Brötchen oder meine Laugenstange oder was auch immer in der Mittagspause gucken kann. Und von denen kann man schon mal irgendwie so 2 bis 4 schaffen, je nachdem, wie lang die Pause und wie groß der Joghurt ist. Wenn die aber nicht reichen, das wollte ich gerade noch sagen, sind auch RPV-Videos online. Die müssen irgendwann online gegangen sein in einer dieser Wochen, wo wir eben nicht auf Sendung waren, weshalb wir da sträflich nicht darauf hingewiesen haben. Ich denke, verjährt ist davon aber noch nichts. Das heißt, wenn ihr noch ein bisschen mehr Dorp-TV auf Augen und Ohren haben wollt, ich packe einen Link unter die Folge, ist aber auch genau hier auf der Dorp-Webseite, wenn ihr auf der Dorp-Webseite seid oder eben auf youtube.com nach der Dorp suchen und da entsprechend fündig werden. Aber mehr Themen vor dem Thema haben wir nicht. Hi, Thomas aus der Zukunft hier. Selten habe ich mir so viele Vorlagen hintereinander gebaut, um dann einfach keine davon zu nutzen. Also egal, ob jetzt Essen allgemein oder Mittagspause oder weitere Medien konsumieren oder allgemein Themen vor dem Thema. Einen haben wir noch. Ich war mal wieder beim nerdigen und niveauvollen Trash Talk zu Gast beim Philipp Lohmann. Und zwar hat er eine Sonderfolge gemacht zu unserem Dorp-Projekt Kochen für die Meute, also unser Community-Kochbuch, wo ja auch viele von euch dran mitgewirkt haben. Und diese Folge ist zweigeteilt. In den ersten circa 10 Minuten rede ich mit Philipp über das Buch und wie das zustande gekommen ist und erzähle so ein bisschen über die Beweggründe und Hintergründe. Dinge, die ihr möglicherweise als treue Dorpcast-Hörer schon wisst, aber trotzdem ist ja auch für Leute möglicherweise interessant, das zu hören. Und in der zweiten Hälfte kocht er dann mit einer Freundin zusammen mehrere Rezepte aus dem Buch quasi live in Audio und ihr könnt dem Ganzen beiwohnen und dann am Ende sogar hören, dass es ihnen schmeckt, was für unser Buch spricht, würde ich sagen. Auf jeden Fall, Kochen für die Meute, Spezialepisode vom nerdigen und niveauvollen Trash-Talk, packe ich auch unter die Folge, ist entsprechend verlinkt, könnt ihr euch geben, wenn ihr mit dem Dorpcast durch seid, noch ein bisschen mehr von mir auf die Ohren. Viel Spaß damit. Und damit gebe ich zurück in die Vergangenheit, in die Gegenwart, wie auch immer. Ich gebe zurück in den Dorpcast. Aber mehr Themen vor dem Thema haben wir nicht, was an sich ja auch okay ist, weil diese ganze Folge ja im Prinzip eine Sammlung von wilden Themen ist. Insofern können wir über die Medienschau reden und die ist dieses Mal auch wieder etwas Besonderes.
Ja, denn wir hatten schon angekündigt The Last Kumite geschaut, einen deutschen Actionfilm, dessen Blu-ray-Disc in dem Steelbook ich mir extra geordert hatte, damit wir eben gemeinsam das schauen können. Das haben wir vor inzwischen schon ein paar Monaten getan.
bitter, aber war genau bei einem der letzten Anlässe, wo ich mehrere Tage im Taunus war, haben wir die geschaut. Wir hatten ja auch, wir hatten ja noch ein Bild gepostet von unseren kulinarischen Genüssen mit Stroopwafels, die mir eine gute Freundin in die Reisetasche geschmuggelt hat und die wir dann noch verköstigt haben. Wir haben irgendwas getrunken, ich weiß aber nicht mehr, was wir getrunken haben. War auf jeden Fall, was, Corona?
Ich weiß es nicht mehr. Ich finde das Bild jetzt aber auch nicht. Mach mal einfach weiter.
Ja, okay. Wir haben Kumite erwähnt und Kumite mag bei den Connoisseuren von Auf die Fresse-Filmen vielleicht ja schon die Assoziation wecken, dass wir hier irgendwas in Richtung von Bloodsport machen, dem Film, der, glaube ich, für eine ganze Generation von 80er-Jahre-Martial-Arts-Film-Fans den Begriff des Kumites als ein Turnier, wo Leute möglicherweise auch zu Tode kommen können, geprägt hat, was ja dann wiederum auch durchaus sowas wie Mortal Kombat erst inspiriert hat. Und der Film, den wir geschaut haben, steht ja nicht nur in dieser Begrifflichkeit, in einer sehr direkten Ahnfolge zu den Filmen von einst.
Genau, es sollte nicht nur eine Inspiration sein, sondern die haben einfach noch ein paar der damaligen Darsteller einfach abgegraben und mit reingepackt.
Korrekt, ja. In sehr eingeschränkt, teilweise kämpfenden Rollen. Das ist vielleicht auch direkt so ein bisschen mein erster Kritikpunkt. Also du hast so Leute wie Kurt McKinney, der hat im ersten Karate Tiger den Protagonisten gespielt. Du hast Leute wie Cynthia Rothrock, die eine ikonische Martial Arts Kämpferin aus den 80er Jahren. Du hast Leute wie Billy Blanks in dem Film und, ach, hilf mir auf die Sprünge, der Mann, der den Schurken spielt.
Ein schurkischer Deutscher, Matthias Hüß?
Genau, richtig, Matthias Hüß. Und die hast du alle in dem Film und hast ja gleichzeitig eine junge und hippe Generation, die auch noch, sagen wir mal, die körperliche Verfassung mitbringt, um wirklich zu glänzen, allen voran die Faust Gottes persönlich, Mathis Landwehr.
Lasko!
Aber ja, wie gesagt, die anders als jetzt, sagen wir mal, bei sowas wie The Expendables, wo ja die alten Säcke noch sehr maßgeblich selber diejenigen sind, die so richtig, richtig zur Tat schreiten, war das etwas, was mir in dem Film durchaus gefehlt hat.
Ja, also wir sollten jetzt mal sagen, es wird halt ein Turnier veranstaltet. Mathis Landwehr ist der Protagonist, den wir begleiten, der aus irgendeinem Grund dann zum Amerikaner gemacht wird.
Michael Rivers verrät mir die Webseite gerade.
Bloody Rivers, genau, sein alter Kampfname. Na, da wird natürlich die Tochter entführt und dann muss er dann doch am Kumite teilnehmen, wo Leute auch sterben können. Oh, sowas macht er ja nicht mehr. Er ist ja nicht mehr Bloody Rivers.
Die können so sehr sterben, dass der Schurke seinen Punkt macht, dass man da sterben kann, indem er vor Turnierbeginn schon die ersten zwei Leute erschießt.
Ja, deren Verwandte er auch entführt hat. Das ist irgendwie unproduktiv, aber vielleicht macht man das ab einer gewissen Führungslevel halt so, um einfach mal zu zeigen, wie hart man ist. Dann werden sie in eine rumänische Jugendherberge verfrachtet, in der dieses dieses Blutturnier dann stattfinden soll. Und tatsächlich, aus irgendeinem Grund, werden die erstmal dann zusammengerufen und müssen dann ein paar Tage trainieren, um sich das auf das Turnier vorzubereiten. So als ob die einfach nicht fertig wären. Die kauft ihr doch schon fertig ein. Naja, auf jeden Fall, erst tatsächlich im letzten Drittel des Films kommt es dann zu dem eigentlich titelgebenden Kumite, weil es vorher noch eine sehr, sehr, sehr umfangreiche Trainingssequenz gibt, in der unser Protagonist, der ja eigentlich schon ein gefeierter Kampfsportler ist, dann nochmal trainiert wird. Und zwar in sehr basic Kampftechniken und Ideen wie atmen, parieren, sei schnell, hau hart zu. Und das Ganze funktioniert in einem noch absurderen Kontext, in dem eben sein Trainer, der ja eigentlich nur der Hausmeister des Kumites ist, einfach mehrere Fachleute spawnt, die auf seinem Rasen irgendwie dann rauskommen und dann eben dieses Training machen. Alles direkt neben dem Schurken.
Neben dem Schurken. Und in einem ganzen Setting, das etabliert wird, also die können halt nicht zur Polizei gehen, weil der Schurke hat die Polizei unter seiner Kontrolle. Und die können nirgendwo hin. Und wie gesagt, das ist diese ganze Familienangehörigen-Erpresseraktion am Laufen. Aber ja, nicht nur, dass der Hausmeister ein alter Rivale des Schurken ist und da trotzdem irgendwie weiterhin seine Dinge tut, sondern er hat halt auch eben noch, wie du schon sagst, diese Typen, die er quasi spawnen kann nach Szenebedarf, um den Protagonisten in Kampfkünsten zu unterrichten. Und das ist halt insofern nötig, weil besagter Hausmeister ist besagter Billy Blanks, der Taibo-Erfinder Billy Blanks. Und er ist halt Jahrgang 55. Und ich werde jetzt, also, es ist okay, dass der nicht mehr, was sind das, Kickboxer 5, König der Kickboxer? Auf jeden Fall, dass er nicht mehr auf dem Level ist, den er mal hatte. So, das ist völlig in Ordnung. Aber du glaubst, also ich zumindest habe ihm beim Zuschauen halt auch nicht geglaubt, dass er dem Protagonisten irgendwas beibringen könnte. Weil das eine ist halt der stahlhart trainierte Mathis Landwehr und das andere ist halt der rundlich gewordene Hausmeister. So, und das, ach, ja.
Ja, also, dass das Drehbuch irgendwie bizarr ist, kann man ja im Kampfsportfilm irgendwie verzeihen. Aber dass die Dramaturgie halt in diesem Mittelteil halt, die kaum angelaufen war, halt völlig absackt Nicht so. Das ist echt ein Problem. Wie gesagt, die eigentlichen Kampfsportsachen kommen im letzten Drittel und das Turnier ist auch nicht so umfangreich, wie man vielleicht glauben könnte. Jede von den Kämpfen, also es gibt zwar eine illustre Riege an Kämpfern, die quasi nur da vorgestellt werden und dann auch nur zum Einsatz kommen, die haben dann alle ein oder zwei Moves, aber nach 1,5 Minuten oder so ist auch jeder von den Kämpfen da durch. Das ist jetzt auch nicht besonders so interessant gefilmt, dass man da irgendwie noch beibleiben könnte. Also der Film lässt da federn, bleibt hinter seinen Möglichkeiten.
Ich finde aber, du hast einen wichtigen Punkt gerade angesprochen, aber dann nicht in Gänze berührt, nämlich du hast recht, dass ein Drehbuch von so einem Film nicht besonders stark sein muss. Sowas wie keine Ahnung, was sind Filme, die ich genuin wirklich mag? Karate Tiger 2 ist, der hat keine Handlung. Seine Freundin wird nach Thailand entführt und dann geht er dahin und tötet Menschen. So, Vietnam entführt und dann geht er hin und tötet Menschen. Wie auch immer, auf jeden Fall, was unser The Last Kumite meiner Meinung nach macht, ist zu viel auf einmal. Du hast dieses Turnier, bei dem Leute irgendwie sterben können und wo weltbeste Kämpfer für zusammengelockt werden. Und das ist ein Plot. Dass dieses Turnier von diesem Verbrechermagnaten gemacht wird, der gleichzeitig da noch alles unter Kontrolle hat, das ist ein Plot. Und dass von einigen der Turnierteilnehmer Angehörige entführt werden, um sie zu zwingen, am Turnier teilzunehmen, Klammer auf, aber nicht von allen, weil es gibt auch noch ein Preisgeld, Klammer zu, das ist ein Plot, I guess. Und dann hast du diese ganze Trainingsmontage-Sache, die du erwähnt hast, die völlig damit clasht, dass das hier weltbeste Kämpfer sind, die er zusammengerufen hat. Mhm. Und dieser Trainingsmontage-Kram ist natürlich auch ein klassischer Genre-Trope. Karate Kid, der erste Karate Tiger, Karate Warrior, kannst du beliebig aussuchen. Das sind Filme, wo irgendwelche Noobs verdroschen werden oder Angehörige getötet oder beides und sie dann von irgendjemandem ein bisschen zum Geist von Bruce Lee trainiert werden, um danach irgendwie sich dem Schurken zu stellen. Das ergibt hier ja eigentlich gar keinen Sinn, weil das sind ja schon Weltklasse-Kämpfer.
Wir reden ja schon über Bloody Rivers.
Genau. Und dann hast du diesen Film, der versucht, alles gleichzeitig zu sein und dadurch einfach nichts wirklich ist. Das war für mich eigentlich das größte Problem, weil du hast recht, die Dramaturgie ist aus der Hölle. Aber ich wüsste auch nicht, wie du es anders machen wolltest, wenn du diese teilweise überhaupt nicht aneinander passenden Segmente hast, die du irgendwie verbinden müsstest.
Ich weiß es auch nicht.
Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wie fandest du ihn?
Okay, ich weiß es nicht, ob ich so im Nachgang nochmal das teure 4K-Steelbook hätte holen sollen. Mhm. Aber ja, ist jetzt halt passiert.
Was noch zu erwähnen ist, ist, dass meiner Meinung nach der Film, er sieht sehr wie ein moderner Film gefilmt aus. Digitalkameralook möchte ich mal sagen. Das finde ich, hilft ihm auch nicht. Ich sage jetzt nicht, dass da 27 Filter drauf gemusst hätten, aber er sieht halt auch nicht aus wie seine Vorbilder. Er sieht aus wie ein 2000 irgendwas, 2020er Independent-Film. So. Und ich finde, er bleibt letztendlich hinter seinen Erwartungen zurück. Er bleibt aber vor allen Dingen hinter den Vorbildern zurück. Ich glaube nicht, dass er da eine Chance gehabt hätte, aber so die, egal wie schrottig die American Fighters und Karate Tigers dieser Welt teilweise gewesen sein mögen, das sind trotzdem immer Filme gewesen, wo ich das Gefühl hatte, die sind an sich schon durchaus auf dem Level produziert, auf dem solche Filme zu der Zeit durchaus operieren konnten, wohingegen dieser hier einen für mich sehr spürbaren Low-Budget-Fanfilm-Look hat. Wo ich grundsätzlich nichts gegen habe. Ich drehe selber Filme. Es ist schwer, darüber hinauszukommen. Aber das clasht dann wiederum mit der Prominenz, in Anführungsstrichen, die der Film sich da versammelt hat.
Ja, insgesamt also eher unbefriedigend.
Genau, ich finde, das ist ein guter, kannst du mal gucken, wenn er irgendwo auf dem Streamingdienst auftaucht, was er nicht wird aufgrund seiner Historie, aber irgendwo so da, aber ich würde auch vom Kauf einer teuren Sammleredition oder so würde ich persönlich ihn ständig abraten.
Nun gut.
On this depressing note, kommen wir doch mal zu... Das will ich zumindest noch gesagt haben. Ich habe hohen Respekt vor den Leuten, die das Ding gemacht haben. Es ist ultra schwer. Jeder Film, der rauskommt, ist ein Wunder. Ich glaube, da sind wir uns einig. Mhm. Und ich will hier nicht kleinreden, was da an Leistung drinsteckt. Es ist halt nur objektiv betrachtet, wenn ich jetzt die Wahl hätte, ob ich den nochmal gucke oder beispielsweise Karate Tiger 2, würde ich jederzeit Karate Tiger 2 gucken. Das muss ich leider einfach sagen. Da bleibt er hinter dem zurück, was andere Filme dem Genre leisten.
Okay, aber neben Medien, die wir besprechen können, gibt's ja auch einfach Fragen, die an uns gestellt wurden und die du mir jetzt entgegenwerfen kannst.
Genau. Beginnen wir doch einfach mal mit einer Frage, die unsere eigene Kreativität vielleicht ein bisschen herausfordert. Ich war mir ein bisschen unsicher, ob wir die in irgendeiner Form schon mal gestreift hatten oder nicht. Wie gehen wir persönlich bei der Charaktererschaffung vor?
Tatsächlich bei mir regelgetrieben, weil ich sehe da interessante Mechaniken, die ich gerne im Spiel ausprobieren möchte und baue darum dann Charakter. Also zumindest in den letzten Runden, bei denen ich dabei war. Oder dann einfach zu schauen, was fehlt noch in der Gruppe, an wo ich eben mein Spotlight durch den Beitrag in der Gruppe, durch die Mechaniken setzen kann und suche danach aus.
Es ist, wie niemanden überraschen wird, diametral unterschiedlich zu meinen Sachen, weil ich meistens irgendeine Idee habe von irgendwas, was ich gerne spielen würde. Sei es ein Archetypus, sei es sowas wie, ja, im Prinzip wirklich eine Charakteridee im Sinne von irgendwie, der letzte Charakter, den ich für irgendwas gebaut habe, ist ein D&D 5 Charakter und das ist eine in der Wüste spielende Runde und ich wollte im Endeffekt einen halbelfischen Fährtenleser / Leute durch die Wüste Führer haben. Weißt du, so ein Typ, zu dem du hingehst, wenn du zur Oase sonst noch hingebracht werden musst oder so. Und das war die Charakteridee. Dann war ich relativ naheliegend beim Ranger und dann habe ich von da aus eben geguckt, was zu dieser Charakteridee an regeltechnischen Elementen passen könnte. Also quasi wirklich genau aus der anderen Richtung kommend, als du das jetzt beschrieben hast.
Ja, aber gut. Das war natürlich auch legitim.
Ja, und dann lass uns direkt nochmal einen Schritt zurück zu dieser Medienthematik machen, weil es gibt einen Wunsch, der zieht sich durch mindestens 3 Jahresumfragen durch. Und ich nehme einfach mal die erste, die ich davon heute wiedergefunden habe, nämlich der Scorp soll einfach ein paar Minuten über Ponys reden. Insofern...
Weiß ich nicht. Guckt My Little Pony, die Animationsserie und den Netflix-Film. Die sind alle sehr lustig.
Genau, und das bringt mich zu der Frage, die ich daraus quasi rausdestillieren wollte. Herr Mingers, warum sollte man My Little Pony schauen?
Weil das sehr lustig und wholesome ist. Also, das macht einfach gute Laune. Das ist eine schöne Welt. Und die Charaktere sind toll. Fluttershy ist mir halt so ans Herz gewachsen. Weil die so nett ist. Ja, das ist einfach eine unzynische Serie mit wunderbar netten Charakteren und wirklich interessanten auch Plots, die sie darum bauen, obwohl die nicht immer gewaltfrei sind, so kann ich das nicht sagen, aber Friendship is Magic ist trotzdem Kernelement. Du hast ja auch ein paar Staffeln gesehen, oder?
Ja, das ist eine korrekte Aussage. Ich habe bei weitem nicht alles gesehen. Ich habe weder den Kinofilm gesehen, noch...
Kein Kinofilm bei Netflix. Ich glaube, das war eine Netflix-Produktion, der kam nicht ins Kino.
Aber es gab doch einen Kinofilm, oder?
Ah, doch, richtig. Da war ich ja noch mit den Kids drin.
Wollte gerade sagen, Da haben wir ein Ulysses-Produkt so gemacht.
Ja. Ich habe mir extra Kinder ausgeliehen, damit es nicht so weird wird, dass ich da ins Kino gehe. In einen Kinderfilm als komischer alter Mann, ja.
Es macht es wirklich besser, wenn du dir fremde Kinder ausleihst. Das klingt viel besser. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ich habe auch Teile davon gesehen. Ich würde alles, was du sagst, unterschreiben. Es sind super liebenswerte Charaktere. Ich bin auch ganz klar Team Fluttershy. Das niemanden überraschen, der mit mir jemals darüber gesprochen hat. Aber auch die anderen sind in ihrer sehr zugespitzten Darstellung alle irgendwie cool. Es ist angenehm, wie du schon sagst, einfach nicht zynisch. Es ist eine sehr allem wohlwollend begegnende Serie und es hat trotzdem genug Unterbau und Mythologie drumherum, dass es eben auch meiner Meinung nach einem erwachsenen Zuschauer genug zu bieten hat, dass es sich lohnt, irgendwie dran zu bleiben. Und ja, insofern sind jetzt hoffentlich alle zufrieden, die das immer wieder gefragt haben. Oder die eine Person mehrfach, weiß ich nicht. Weirdo. Aber genau, das war die Sache. Und wir behalten unseren wilden Schlingerkurs durch die unterschiedlichsten aller Themen bei. Eure Fails beim Meistern und wie ihr bemerkt habt, dass das, was ihr getan habt, so schlecht war. Möchte jemand von uns hören. Auch seit irgendeiner älteren Umfrage schon tatsächlich.
Ja, wenn die Spieler nicht auf das reagieren, was ich tue oder ich irgendwie dann Sachen erzwingen muss, damit der Plot vorangeht, dann habe ich irgendwas nicht geschafft, dass die Spieler halt nicht involviert sein möchten und ja, oder hast du da ein konkreteres Beispiel? Ich habe schon so lange nicht mehr geleitet.
Also ich habe ein konkretes Beispiel, das hat aber nichts damit zu tun, wann ich das letzte Mal geleitet habe. Das ist nämlich 1010 Jahre her, frei nach George Martin, als wir uns in den Straßen noch vor den Velociraptoren verstecken mussten. Ich habe geleitet, das war ganz am Anfang meiner Spielleitertätigkeit. Also gewissermaßen war ich damals tatsächlich noch ein Meister beim Meistern. Und ich hatte mir einen Plot ausgedacht über heilige Bäume, die von den Spielern auf einer Insel gefällt werden, also weil sie es halt nicht wissen. Und dann bringt das einen Fluch über sie und das ist dann der eigentliche Plot, dass sie versuchen müssen, quasi Abbitte dafür zu leisten, dass sie diese Bäume gefällt haben. So, das war meine Idee. Und dann habe ich mich in den ersten 10 Minuten verplappert und deshalb hat einer der Dorfbewohner gesagt, dass das die heiligen Bäume sind. Und dann haben meine Spieler gesagt, nee, die filmen wir nicht.
Was machen wir den Rest des Abends?
Genau, das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich mehr oder weniger in der Runde ganz offen gesagt habe, Leute, dann habe ich jetzt gerade keinen Plot. Und wie gesagt, da war ich, das war Prädorp, also lass mich mal 14 gewesen sein. Oder sowas. Aber das ist mir einfach hängen geblieben, weil es so massiv massiv vor die Wand gesetzt war, weil ich an dieser einen Stelle massiv das Falsche gesagt habe. Und das ist sehr hängen geblieben über all die Jahre hinweg.
Ich habe mal auf einer FeenCon, wollte ich Savage Worlds Runepunk leiten. Da war ein Spieler dabei, der hat halt richtig das Spotlight gehackt und der wollte dann seinen eigenen Miniplot haben, mehr oder weniger, dass er halt bessere Ausrüstung brauchte, weil sein Charakter war zu schlecht ausgerüstet. Und dann habe ich das halt ausgespielt. Und bevor der eigentliche Plot eigentlich schon begonnen hatte, waren dann plötzlich 3 Stunden rum, weil einfach der die ganze Zeit die Sachen dann sich geholt hat und die anderen Spieler habe ich dann vernachlässigt, weil ich diesem einen Problemspieler einfach zu viel Aufmerksamkeit gegeben hat. Ich glaube, das würde ich heutzutage dann auch nicht mehr machen.
Es ist lustig, dass du das ansprichst. Das können wir gewissermaßen quasi einfach als Brücke zu dem nächsten Themenwunsch nutzen, der mir zugeschickt wurde oder uns zugeschickt wurde. Wie gehe ich als Spielleiterin mit schwierigen Spielenden um?
Ja, wenn das so einfach wäre, ne? Ich finde, das ist ein sehr individuelles Problem. Das hängt halt immer in dem Kontext an. Was in der einen Runde ein problematischer Spieler ist, ist vielleicht einfach ein Gewinn für eine andere Runde, je nachdem, wie die Zusammenstellung ist. Aber wenn du halt merkst, dass es irgendwie nicht passt, während der Runde rausrufen, finde ich, ist mir ein bisschen unangenehm. Aber wenn du halt merkst, so der ganze Abend ist jetzt irgendwie vor die Wand gefahren worden, weil diese eine Person das nicht gemacht hat, dann zumindest dann mal im, vielleicht dann nochmal mit anderen drüber sprechen, ob sie das auch so empfunden haben und dann das einzelne Gespräch mit dem Problemspieler, der Problemspielerin dann suchen und gegebenenfalls sie einfach bitten, dann nicht mehr zu kommen, weil das irgendwie nicht funktioniert.
Ich finde halt auch, die Frage ist in ihrer Allgemeinheit natürlich heimtückisch, weil was sind schwierige Spielende? Ist das geschrieben von jemandem, der oder die sehr fluff-orientiert spielen will und sich an Powergamern stört? Ist das geschrieben worden aus einer eher ergebnisorientierten Perspektive und problematisch werden die Leute empfunden, die den ganzen Abend nur Tavernenabende ausspielen wollen? Mhm. Reden wir von problematisch oder von schwierig im Sinne von stört die ganze Zeit, ist abgelenkt, lenkt auch andere Leute ab? Oder kommen wir schon in sowas wie Territorien, wie beleidigt andere Spieler, verhält sich in irgendeinem Maße asozial gegenüber anderen Spielenden, weiß ich nicht, macht dauernd den Hitlergruß.
Ja, es kann doch schon sowas sein, wie der Gastgeber bittet den Spieler, einen Untersetzer für den Tisch zu nehmen und der lacht das einfach nur weg und meint, ich bin hier Gast und stellt das Glas ab.
Ja,
ja, das kann ja schon reichen, um dann irgendwie rauszukriegen, so huch, das ist aber ein Problemmensch.
Ja, und genau da läuft für mich eine ganz klare Grenze, die meine Antwort auf die Frage in 2 Teile gegliedert. Wenn wir von den erstgenannten Fällen reden, dann würde ich es entweder so sagen wie du, also man spricht nach der Runde mal miteinander. Wenn's dann schon drastisch ist und man einfach merkt, oh, der Spaß ist gerade ohnehin für alle raus, halte ich es auch für völlig legitim zu sagen, hört mal, lass uns an der Stelle mal einen Einschnitt machen. Und je nachdem, wie die Gruppe miteinander klarkommt oder nicht, halte ich es auch durchaus für möglich, dass man sagt, hört mal, lasst mal gerade in der Runde drüber reden. Mich persönlich hat gerade das und das sehr gestört. Das kollidiert mit meinen persönlichen Bedürfnissen aus diesem oder jenem Grund oder keine Ahnung, das triggert mich aus diesem oder jenem Grund. Irgendwas in dem Sinne. Seht ihr das auch so? Lasst mal kurz bitte drüber reden. Das liegt mir sonst so sehr auf dem Herzen. So, das finde ich, kann man auch machen, wenn das Verhältnis zueinander gut genug ist. Ich persönlich bin ein bisschen an einem Punkt, wo ich sagen würde, wenn das Verhältnis nicht so gut ist, weiß ich nicht, ob ich noch Bock auf diese Runde hätte, diese hypothetische welche. Mhm. Bei der anderen Art von Problemspielern bin ich inzwischen, also sorry, Leben ist zu anstrengend und zu kurz, um sich mit solchen Leuten rumzuärgern. Also wenn das problematische Menschen sind auf irgendeiner Ebene, die über, sagen wir mal, sowas wie Spielstile hinausgeht, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ist das entweder jemand, der geht oder wenn das die Gruppe so nicht teilt, dann bin ich wohl jemand, der geht.
Mhm. Wobei das jetzt auch wieder auf Gruppen zutrifft, die halt wirklich einen längeren Zusammenhalt suchen. Wenn du so eine Pick-and-Play-Runde hast, über so, ich suche Spieler für Discord für Donnerstagabend, da kommen halt zufällige Leute zusammen und das mache ich halt jede Woche so, dann wird man das Problem vermutlich nicht haben, weil man eh die ganze Zeit Durchsatz hat.
Das ist richtig, wobei ich halt selbst da an Punkten sagen würde, wenn wir in den wirklichen Problembereich kommen, das ist ja auch so, weiß ich nicht, mach die ganze Zeit Vergewaltigungswitze oder irgendwie sowas halt, wo ich für mich an einem Punkt bin, wo ich aber sagen würde, pass mal auf, ich sag dir das jetzt einmal, das lässt du jetzt oder wir sind hier fertig. Mhm. Weil ich einfach keine Toleranz für toxische Menschen mehr habe. Entschuldigung, der Tank ist leer. Und insofern, wenn das schwierige Menschen sind, wie gesagt, weil da Spielstile aufeinander prallen oder weil man in irgendeiner Form halt was hat, wo man glaubt, dass man in dem Dialog eine Lösung finden kann, immer den Dialog suchen, immer offen drüber sprechen. Nicht versuchen, Leute durch pädagogische Maßnahmen zu lenken. Weißt du, wenn du das nochmal machst, zieh ich die Abenteuerpunkte ab, die schlimmste Ausprägung von offen drüber reden, Bedürfnisse kommunizieren, redet miteinander, ist ja so ein Ding, was wir im Dopcast gelegentlich erwähnen. Aber wenn das eine Sache ist, wo ich glaube, dass Reden nicht hilft, dann muss ich mir das auch nicht geben. Aber wenn wir schon bei sowas wie dem Runden mit Durchsatz und so sind, hast du eine Meinung zu Game Master as a Service?
Warum auch nicht? Also ich würde es nicht nehmen, weil ich sehr geizig bin, aber zum anderen, warum auch nicht? Das ist eine Dienstleistung. Wir haben ja oftmals auch genug vom Dienstleistungsspielleiter oder der Spielleiterin gesprochen. Und wenn die jetzt irgendwie niemand in der Gruppe sich findet und alle Leute wirklich Geld haben, dann kann man sich auch jemanden dafür mieten, der eben dann diese Bedürfnisse erfüllt. Mhm. Für mich persönlich nichts, aber ich finde das grundsätzlich nicht verwerflich.
Ich finde auch, es ist ja letztendlich eine Lösung für ein Problem, das Menschen haben können, nämlich einfach niemanden, der für sie leitet, sei es in einem bestimmten System oder insgesamt. Und ich finde, wenn das von Anfang an von allen Beteiligten offen kommuniziert ist, dass das hier eine Dienstleistung für Geld ist, ja, warum nicht, ne? Also ich sehe da auf jeden Fall nichts Verwerfliches dran. Das ist auch so eine Sache, die wurde uns auch schon häufiger gefragt in diesen Frag-uns-alles-Teilen der Umfrage. Manchmal eher neutral und manchmal auch mit einer gewissen, meistens dann negativen Wertigkeit darin. Und das sehe ich halt nicht. Also ich finde, das ist völlig in Ordnung, das halt entsprechend Leuten anzubieten, ja. Dann machen wir mal was Schwieriges. Wieso kommen bei Rollenspielbüchern manchmal so krasse Fehler zustande?
Weil zu wenig Ressourcen dafür aufgewendet wurden, weil zu wenig Leute oder die nicht ausreichende Qualifikation haben, in zu kurzer Zeit dieses Produkt fertig machen müssen, weil es gibt so eine Phase von Wirtschaftlichkeit. Je länger du an einem Buch arbeitest, desto unwirtschaftlicher wird es ja, weil die Leute, die entweder nach Stunden oder nach Zeichen bezahlt werden, je mehr Zeit du drauf wirfst, desto teurer wird die Produktion. Wenn du weißt, ich kann von dem Buch 300 oder 500 oder vielleicht nur 100 verkaufen, hast du irgendwann den Punkt erreicht, wo es besser ist, das nicht mehr zu drucken, weil du das Geld eh nicht zurückbekommst. Außer es ist eine Herzensangelegenheit, dann machst du einfach, ich berechne so so nicht, wie viel das kostet, weil ich möchte das Produkt haben und es ist mir egal, ob das am Ende wirtschaftlich ist oder nicht, aber dann kannst du dir auch mehr Zeit nehmen. Aber solange die Wirtschaftlichkeit ein Faktor ist, den du beachten musst, wird sowas immer und immer wieder passieren. Es passiert ja sogar bei Herzensprojekten, die Leute rausbringen, aber dann sind entweder die ersten genannten Punkte, dass einfach dann die Kompetenz nicht dafür da war oder einfach nicht genug Leute, um dann zum Beispiel einfach mal drüber zu schauen, dann passiert das nochmal.
Ich denke auch. Man sollte auch nicht aus den Augen verlieren, dass auch die größten Publikumsverlage vergleichbare Böcke schießen und ich bin sicher, da gibt es Zirkel, in denen das genauso diskutiert wird, aber die haben gefühlt sehr selten eine Überschneidung mit der Rollenspielbubble, weshalb es immer sehr, sehr einfach wirkt, auf die Verlage zu zeigen, die eh nichts auf die Kette kriegen oder so. Und was man auch nicht aus den Augen lassen darf, ist, dass selbst sowas wie Ulysses, was ja schon eine wirklich große Firma gemessen an Rollenspielszene-Maßstäben ist, im Endeffekt eine wirklich kleine Firma ist. Und alleine sowas wie ein Vier-Augen-Prinzip ist für Rollenspielverlage, gerade auch nochmal kleinere Rollenspielverlage, schon alleine deshalb schwierig umzusetzen, weil es voraussetzt, dass du vier Augen hast, die da sind. Und Leute sind krank, Leute haben Urlaub, Leute sind krank, führt manchmal auch dazu, dass Leute Projekte beenden, die sie gar nicht begonnen haben und deshalb vielleicht über den einen oder anderen Fallstrick auch einfach nicht informiert sind. Oder Leute fallen aus irgendeinem Grund aus und jemand anders macht es als Mehrarbeit und geht im besten Wissen und Gewissen davon aus, dass er das verantwortungsvoll machen kann, aber schafft es dann am Ende halt nach hinten raus nicht. Und das alles kombiniert mit einer anderen Tatsache, die Erwähnung verdient. Rollenspielbücher sind wirklich komplexe Biester. Mhm. Und es sind zwar meistens die dummen Fehler, die dann letztendlich auch Leuten wirklich ins Auge fallen, das stimmt schon, aber diese dummen Fehler passieren meiner Erfahrung nach häufig auch, weil, sagen wir mal, gleichzeitig drei nicht dumme Fehler vermieden wurden. Und natürlich hätte der dumme Fehler auch noch vermieden gehört. Aber wie gesagt, manchmal hat man einfach nicht das zusätzliche Augenpaar zur Verfügung, das auch noch drauf gucken kann. Und dann sagt man eben guten Gewissens, passt so, dürft ihr drucken. Und dann wird's geliefert und dann startet man drauf. Und
wie konnte das durchgehen?
Genau.
Ich hatte auch schon ein Rollenspielprodukt. Da haben 6 Leute nochmal über die Fahne geschaut und haben gesagt, das passt so. Dann kommt das Buch raus und da sind halt noch Textabschnitte in Englisch. Und so, wie kann denn sowas passieren? Und alle Leute, die daran beteiligt waren, fragen sich, wie ist das denn passiert? Also, das passiert. Also, je mehr Leute drüber gucken, desto gut. Aber es gibt ja diese Pareto-Regel. Irgendwann musst du halt auch mal sagen, entweder wir machen das Ding jetzt fertig und geben es raus oder es kommt halt nicht.
Genau. Pareto ist im Endeffekt, dass 80% der Leistung mit 20% der Arbeit erreicht werden und die letzten 20% der Leistung mit 80% der Arbeit erreicht würden. So. Und deshalb ist da halt irgendwo immer ein Punkt, wo man sagen muss, es ist jetzt gut genug. Will zwar grundsätzlich niemand so handhaben. Ich würde auch lieber alles gerne perfekt und ewig machen, aber dann kommt halt nichts raus und
ja, ich würde viel lieber 4 Produkte pro Jahr veröffentlichen und die dann jeweils 10.000 Mal verkaufen, anstatt eben 40 Projekte rauszubringen, die sich jeweils nur 1.000 Mal verkaufen, weil ich kann halt ganz zwangsläufig dann mehr Arbeit in die wenigen Projekte stecken und die damit halt umso besser zu machen. Aber im Rollenspielbereich, ich muss es ja nochmal betonen, im gesamten deutschsprachigen Bereich reicht das nicht aus, um 100 Leute zu bezahlen. wird einfach nicht genug Umsatz generiert, um 100 Leute zu bezahlen, und zwar durch komplett Verlag, Händler, Layouter, Illustratoren und sowas. Das ist halt wirklich ein wirklich kleiner Bereich.
Und alles, was Publizistik ist, ist im Endeffekt ein Hochumsatz-Niedrig-Margen-Bereich. Das heißt, es ist auch, selbst wenn du jetzt 1000 Bücher sagst, ist das erschreckend wenig Geld, wie viel am Ende wirklich beim Verlag ankommt. Das darf man auch nie vergessen. Ja. So, aber jetzt mögen wir in echt sowas Ähnliches wie Buchhandwerker im weiteren Sinne sein. Zwar vor allen Dingen am Computer, weil wir nichts kleben, aber dennoch. Aber Leute haben auch ein Faible für Händler und Handwerker im Rollenspiel und haben uns da auch in den Umfragen in der Vergangenheit immer mal vage drauf angesprochen. Du hast da ja durchaus auch, sagen wir mal, eine gewisse Liebe für, oder?
Zumindest für Handwerkercharakter, aber nicht unbedingt für Händler.
Okay.
Handwerkercharakter finde ich dahingehend interessant, weil man damit halt einfach Elemente des Spiels, ich will nicht sagen aushebeln, aber ausgleichen kann, wo sonst einfach ein Mangel besteht. Wenn du zum Beispiel bei D&D oder bei Pathfinder habe ich mal einen Druiden genommen, der hat einfach magische Gegenstände hergestellt und damit dann zum Beispiel so Heilstäbchen dann immer wieder neue gebaut oder auch die Gruppe dann mit anderem Kram versorgt. Wie groß ist die Chance, dass ich jetzt einen Plattenpanzer aus Hachtholz finde, den mein Druide tragen kann, weil ich ihm noch das Talent halt gegeben habe, schwere Rüstungen zu tragen. Und da ist dann auch noch die Verzauberung drauf, dass mir der Panzerungsbonus in der Tiergestalt noch erhalten bleibt. Relativ unwahrscheinlich. Wenn ich allerdings dann die Fähigkeit nehme, diese magischen Gegenstände herzustellen, kann ich halt gezielt auf meine Bedürfnisse hin meinen Charakter optimieren. Das ist ja schon mal schön. Außerdem spiele ich halt insgesamt gerne Support-Charaktere, die auch die Gruppe insgesamt verbessern, auch wenn sie jetzt im Handel nicht aktiv unbedingt eingreifen müssen. Sei es nur der Warlord-Charakter bei D&D 4, der einfach dann nicht selbst Schaden verursacht, sondern mit dem Barbaren in der Gruppe Schaden verursacht, indem er dem weiteren Angriff gibt. Oder eben den Waffenschmied bei Earththorn, der eine breite Palette an nutzlosen Talenten hat, um ein sinnvolles Talent, das überhaupt nicht ins Spiel integriert ist, dann eben nutzen zu können, um die Waffen und Rüstungen der restlichen Spielercharaktere zu verbessern. Sowas finde ich ganz spannend, aber Händler? Weiß ich nicht, die müssen reden. Meistens packst du dann eine Wirtschaftssimulation hinten dran, die ähnlich interessant ist für die anderen Spielercharaktere, wie wenn du einen Hacker bei Shadowrun spielst. Also du machst dann dein eigenes Subgame, während der Rest der Leute aufs Handy starrt.
Ich würde sagen, das einzige Szenario, in dem sowas wie ein Händler-Ding für mich tatsächlich Sinn ergäbe, wäre, wenn die ganze Gruppe irgendwie eine Handelsgemeinschaft spielt. Also irgendwie so, D&D trifft die Fugger. Dass du, was ich sagen möchte, ist vor allen Dingen die Grundvoraussetzung ist, glaube ich, dass alle in der Gruppe, alle Spieler in der Gruppe an diesem Aspekt Spaß haben müssten. In dem Maße, dass sie halt auch engaged sind, wenn nicht nur der eine Spieler, sondern eben alle gemeinsam versuchen zu überlegen, wo sie jetzt ihre Flachse verkaufen wollen oder so. Und
hat du Flachse?
Ich wusste, dass dich das erfreuen würde, wenn ich das so sage. Ja, auf jeden Fall. Genau. Ansonsten, ich habe persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, keine starke Meinung in die Richtung. Ich schreinere eben echt gerne selber, aber beim Rollenspiel ist das ein Thema, das mich tatsächlich nie so...
Ich meine, das haben wir auch mal in einer Episode zu gehabt, weil du, wenn du so einen Handwerkskram machst, wie der gerade von mir beschriebene magische Gegenstandskram, nimmst du ja effektiv auch noch dann die Agenda für die Spieler raus, auszuziehen, um neue magische Gegenstände zu finden, weil ich einfach viel effizienter die selbst herstellen kann. Dann brauche ich nur noch die, aber dann hast du wieder einen neuen Abenteueranreiz, um eben Gegenstände zu finden.
Auch da muss das ein bisschen Rundenthema sein, dann musst du in Richtung von sowas wie Monster Hunter gehen, dass du es wirklich zum Thema machst, diese Verbesserung auch mit den Spielzielen der Charaktere zu verbinden in irgendeiner Form.
Finde ich immer noch sehr reizvoll.
Ja.
Muss ich mal mehr mitmachen.
Durchaus, ja. Ich denke mal, das können wir jetzt schnell abhaken, nur weil das auch so ein Ding war, was mir heute beim Durchsehen noch auffiel und weil es ein bisschen an diese Händler-Thematik andockt. Hast du irgendeine Meinung zu Slice-of-Life-Games, also Spielen, wo du in der Tendenz eher tatsächlich Alltägliches spielst?
Sowas wie Harvest Moon als Videospiel?
Würde ich im weitesten Sinne reinnehmen, ja, genau.
Oder Stardew Valley. Ich habe sowas immer mal wieder angefangen, weil ich gedacht habe, da baue ich halt irgendwie meine eigene Dings auf, aber dann muss ich da mit Menschen reden und Beziehungen führen und ich verstehe das ja nicht. So, ja, aber das belastet mich doch. Warum soll ich das noch in meiner Freizeit machen? Also so ähnlich wie Ausspielen im Rollenspiel ist das halt etwas, mit dem ich sehr fremdel.
Ich hatte sowas erwartet. Ich wüsste auch nicht, wie ich es in Pen and Paper befriedigend umsetzen wollte. Ich habe irgendwann im Dorpcast mal über Lake gesprochen, das Spiel, wo du eine Postbotin de facto spielst, also eine Frau, die aus einem hochfordernden Business-Job quasi aufs Land geht, um eine Postbotin zu werden. Fantastisches Spiel, jede Sekunde davon geliebt. Ich hätte keine Ahnung, wie ich das im Spiel dich machen wollte. Insofern ist das, glaube ich, eher was für die Indie-Spieler. Wenn ihr was in die Richtung kennt und mir empfehlen wollt, ab damit in die Kommentare oder auf den Discord.
Ja, ich habe ja auch Coffee Talk hier mal, wo du ein Barista bist, aber diese ganze Mechanik mit, der gibt dir jetzt eine Beschreibung, du musst ja irgendwie diesen passenden Kaffee machen. Habe ich ja sogar als Mechanik als störend empfunden, weil ich einfach diese Leben der Gäste irgendwie mitbekommen wollte.
Mhm.
Aber das war schon eine große Ausnahme.
Mhm. Barista, Antifaschista.
Ja. Ah, das wird niemals nicht lustig sein.
Letzter Schlenker zur Handwerksthematik. Hast du eigentlich irgendeine Meinung zu, ich möchte es mal Edelaccessoires fürs Rollenspiel nennen, wie, so kam ich drauf, Wormwood, Tische, Spielleiterschirme und dergleichen?
Ach, du meinst Non-Book-Artikel? Hatten wir nicht auch mal eine Episode zu?
Nein, ich meine nicht allgemein Non-Book-Artikel, ich meine
Deluxe-Non-Book-Artikel.
Rollenspieltische aus Edelhölzern, ich meine Würfel aus Edelsteinen. Wenn du auch wirklich objektiv materiell zum Beispiel in einen Luxusbereich gehst.
Habe ich keinen Zugang zu. Also Leute, die denen das Hobby so wichtig ist und die das auch gerne zeigen möchten, okay, ja klar, warum nicht? Ich spiele, es ist bestimmt eine tolle Erfahrung, an so einem Wormwood-Tisch zu spielen, aber das hilft mir auch nicht, wenn das Spiel scheiße ist, meine Mitspieler mich nicht mögen. Deswegen weiß ich nicht. Ich glaube, das Geld könnte ich in so vielen anderen Bereichen einfach in praktischere Sachen investieren, anstatt in so welche Edelsachen. Weil ich schaue einfach mal, wie oft habe ich in den letzten 5 Jahren an einem Tisch Rollenspiele gespielt. Ich glaube, das waren ausschließlich die Tales of Acastia-Runden auf der Drakon.
Ja gut, auf die Drakon wird keiner seinen Wormwood-Tisch mitbringen, nehme ich an.
Ich glaube auch nicht, aber auch sowas, wenn du halt sagst, ich habe ja auf der GenCon für eine Bekannte einfach jeden von den Deluxe-Vampire-Würfeln mitgebracht. Das waren, glaube ich, um die $400 oder sowas von diesem Edelwürfelstand. Für die war das total wichtig, das Ding zu haben und das ist ja auch ein schönes Ausstellungsobjekt und da kannst du drauf zeigen und wenn dir deine Sammlung wichtig ist und du gerne auch sowas hast, glaube ich, hat das einen Mehrwert, wenn du da drauf schauen kannst. Als Geldanlage, glaube ich, funktioniert das nicht.
Nein.
Aber auch als, ich weiß nicht, ich hätte, glaube ich, lieber Credibility in der Szene oder in meinem Umfeld durch das, was ich tue, anstatt über das, was ich habe. Deswegen ist mir das nicht so wichtig.
Wobei du natürlich jetzt gerade eine Annahme getroffen hast, mit der ich nicht unbedingt d'accord gehen würde. Also im Kern stimme ich dir zu. Mich reizen die Wormwood-Sachen von einem handwerklichen Standpunkt, aber ich hätte viel mehr Freude daran zu versuchen. Ich würde nicht auf dem Level operieren können, um das ganz klar zu sagen, aber ich hätte viel mehr Spaß daran zu versuchen, einen solchen Tisch zum Beispiel selber zu bauen oder einen solchen Spielleiterschirm selber zu bauen, als ihn jetzt zu kaufen. Ich glaube aber nicht, dass es rein um Credibility oder auch um Angeben gehen muss, weil man kann sich ja durchaus auch selber an schönen Dingen erfreuen, die man hat. So, und ich glaube, an einem gut geschreinerten Esszimmertisch, muss nicht mal ein Gaming-Table sein, hätte ich auf jeden Fall meine Freude. Das ist nicht der Punkt. Aber ich stimme dir trotzdem zu, ich würde das nicht wollen, um damit irgendwie prunken zu können. Ich muss zugeben, bei dem gerade ausgelaufenen Wormwood Dicerpalooza Crowdfunding, die Glasprismenwürfel, das war knapp. Die waren schon wirklich schön, aber auch da war es dann am Ende. Also zum einen waren die schon wirklich, wirklich pricey. Ich glaube, die waren schon wert, aber waren halt teuer. Und der Gedanke, dass Glaswürfel für mich aus Amerika geschickt werden, plus Zoll, plus Beschädigung beim Transport, am Ende des Tages habe ich mich dagegen entschieden. Aber naja.
Die Idee so spannend, sich einfach ein schönes Ding zu erfreuen. Also das gibt's ja durchaus, dass der Sammler dann einfach in seinen Sammelraum geht und sich dann zufrieden in den Ledersessel setzt und sich umschaut über die Dinge, die um ihn umgeben. Ich weiß nicht, ob ich da bin. Da sehe ich mich nicht oder zumindest noch nicht. Vielleicht habe ich das irgendwann mal.
Spannend. Ja, also ich sehe das bei mir schon durchaus in verschiedenen Aspekten, aber das sind bei mir keine Gaming-Aspekte. Ich habe durchaus einen Plan, wie ich dieses Jahr die Eingangsdiele meines Hauses noch renovieren möchte. Und ich bin sicher, wenn das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, jetzt nicht nur, weil ich es dann erreicht habe, sondern einfach von dem, wie es sein wird, werde ich Freude daran haben, dass diese Diele dann so ist, wie sie ist und nicht mehr so ist, wie sie jetzt ist. So, also das verstehe ich schon durchaus.
Ja, aber das ist ja dann etwas, was du selbst geschaffen hast. Also du hast ja dann selbst investiert und das hast ja einen Teil von dir mit selbst reingegeben. Und das ist ja nichts, was du gekauft hast, was dann wertig wäre.
Nö, das ist richtig. Aber sagen wir mal, auf der anderen Seite auch durchaus. Also ich finde...
Weil ich kann zum Beispiel an den Miniaturen, die ich selbst bemalt habe, kann ich vorbeigehen und einfach selbst meine Entwicklung oder meine Erinnerungen, die damit zusammenhängen, halt sehen und mitnehmen. Das ist jetzt nochmal eine andere Wertigkeit, als wenn ich sage, ich habe mir hier für 2.500 Euro eine Armee bemalen lassen, die ich dann halt zum Spielen nutze und die steht jetzt auch im Schrank.
Das stimmt.
Was ich aber nie gemacht habe, weil ich das Geld nicht habe.
Ja, nee, aber ich kann dir zum Beispiel sagen, es gibt so im Prinzip so tragbare Mini-Wendeltreppen. Das waren viktorianische Bibliotheksleitern. Das sind so irgendwie so 3 Stufen um so einen Holzschaft. Super schön. Häufig irgendwie Mahagoni oder so. Wenn mir da jemals eine bezahlbar und in einem abholbaren Radius vor die Flinte kommt, wenn die oben in Brandenburg lief, nützt mir das nichts. Aber wenn mir da mal eine vor die Flinte kommt, kann ich dir garantieren, dann werde ich die auch haben wollen, auch wenn ich die dann nicht selber geschaffen habe, weil ich finde die schon sehr sexy so. Da hätte ich Freude dran. Aber ja, wie gesagt, ich vermute, das ist ein Punkt, an dem wir vielleicht auch einfach sehr unterschiedlich ticken, was das betrifft. Ich habe gerade das Wort sexy gebraucht. Das ist eine perfekte Überleitung zu im nächsten Punkt. Fitness und Gesundheit, hast du da eine Meinung zu?
Finde ich super wichtig, mache ich nichts mehr zu. Also meine Ernährung ist ja so weit von gesunder Ernährung entfernt, wie es fast geht. Ich war ja viele Jahre und immer mal wieder dann 3 bis 5 Mal die Woche halt auch im Fitnessstudio, um irgendwas zu machen. Das hat sich über Corona halt totgeschliffen. Und seitdem ich den Hund habe, den ich nicht wirklich lange alleine lassen kann, ist das sowieso schon mal nochmal erledigt. Ich gehe mit dem Hund spazieren, darüber hinaus passiert bei mir nichts.
Ja, ich bin in meinen Bestrebungen durch die ganze Long-Covid-Scheiße natürlich ein ganzes Stück zurückgeworfen worden. Das muss man ganz klar sagen. Ich gehe mittlerweile wieder viel spazieren. Das habe ich mir zurückerobert. Aber es ist halt trotzdem immer noch so, dass ich in meinem Leistungsspektrum nicht da bin, wo ich mal war, was mich frustriert. Aber ich stimme dir zu, es ist immens wichtig. Ich versuche dieses Jahr sehr viel bewusster mit Ernährung umzugehen. Ich experimentiere auch, wenn ich damit jetzt bestimmte Negativklischees erfülle, indem ich es laut ausspreche. Aber ich experimentiere momentan mit dem Verzicht auf tierische Produkte so ein bisschen vor mich her. Und bin damit eigentlich soweit ganz zufrieden. Aber ich halte es auf jeden Fall für wichtig, dass man damit irgendwie bewusst umgeht. Es ist halt so, wie man es immer gesagt bekommt und dann nicht glaubt, bis man es selber merkt. Wenn man damit früh genug anfängt, dann ist man im Nachhinein froh, es getan zu haben. Wenn man das nicht früh genug macht, dann ist man halt irgendwann über 40 und Dinge fangen an kaputt zu gehen. Das ist... So ist es halt. Und was du jetzt quasi gar nicht mitgenommen hast, aber was auch eine Sache ist, womit ich mich dieses Jahr einfach sehr viel beschäftige aus verschiedensten Gründen, ist, sagen wir mal, der mentale, geistige Gesundheitsaspekt des Ganzen. Mhm. Und für den gilt im Prinzip das Gleiche. Also auch da schadet es nicht, ab und zu vielleicht mal einfach Inventur zu machen und zu gucken, mal eigentlich wirklich so fit ist, wie man glaubt.
Ja.
Bevor man den Körper an einen Punkt bringt, an dem der Körper es im Zweifelsfall für einen übernimmt, einen dran zu erinnern, wie man da gerade steht oder nicht, weil irgendwann macht er das.
Ja, da kann man ja auch das Feedback in seinem Umfeld hören, wenn man irgendwie jetzt gesagt bekommt, so, das tut mir leid, wenn ich dich ja verletzt habe, habe ich irgendwas Schlimmes gesagt oder bist du momentan nur so dünnhäutig? Dann weiß man vielleicht, dass man es vielleicht in einigen Bereichen übertrieben hat und mal einen Gang zurückschalten sollte.
Sowas oder wenn Leute einfach ein bisschen auffällig oft fragen, ob es einem wirklich gut geht oder völlig fiktives und gar nicht konkretes Beispiel, wenn man vielleicht jemanden hat, der oder die sehr regelmäßig sagt, dass man zu viel arbeitet oder so, dann ist das vielleicht durchaus was, wo man vielleicht ab und zu auch irgendwie draufhören sollte. Der Fragesteller oder die Fragestellerin, die das damals reingeschrieben hat, hat sich noch ein Jane Fonda-eskes Aerobic-Video der Dorp gewünscht. Ich nehme an, den Wunsch werden wir nicht erfüllen.
Nee, das wäre dann schon ein höheres Beitrag-Level bei Only Dorp.
Ja. Ich denke auch.
Wobei geistige Gesundheit und Arbeiten ist bei uns natürlich immer ein bisschen schwierig, weil das halt starke Überschneidungen gibt.
Das ist die eine Sache und die andere Sache ist natürlich auch, wenn du einen ruhigen und stressfreien Job haben willst, geh nicht in die Publizistik. Und damit meine ich nicht nur den Rollenspielbereich. Ich habe auch Verwandte in anderen publizistischen Bereichen.
Ja.
Es gibt mit Sicherheit stressärmere Felder, in denen man arbeiten kann. Es gibt auch stressigere Felder, in denen man arbeiten kann. Grüße gehen raus an alle meine Freunde im Gesundheitswesen, beim Jugendamt und so weiter. Also Lehramt.
Ja, aber irgendwas mit Medien ist halt schon hier bitte zum Burnout.
Ja, leider wahr. Mhm. Das bringt mich zur vorletzten Frage für heute. Ist Rollenspielkunst?
Nicht so, wie ich es betreibe.
Ja, das ist eine flapsige Antwort, die aber im Kern dasselbe sagt, wie ich es sagen würde. Es kann es sein. Mhm. Rollenspiel kann Kunst sein. Sowohl in den Produkten, die man rausbringt, als auch in dem, was in der Runde passiert. Muss aber nicht. Kann auch Bier und Brezel Gaudi Spaß sein.
Ja, der Kunstbegriff, den zu definieren, ist schwierig. Eigentlich ist jede Rollenspielrunde ja schon Improvisationstheater für die Leute, die da rumsitzen. Also du bist ja nicht nur einfach Sender, sondern die anderen Spielenden am Tisch sind ja auch Empfänger und man ergibt sich dann einfach hin und her. Das kannst du als Kunstform ansehen. Das geht ja noch darüber hinaus. Oder wenn du sagst, so, ja, ich brauche mal ein Publikum, um irgendwie dann eine darbietende Kunst zu schaffen. Also A, die Leute am Tisch sind das Publikum und gleichzeitig auch die Teilnehmer. Aber es gibt jetzt auch genug Leute, die Let's Plays machen und damit es dann halt wirklich dann nach außen getragen wird als darstellende Form.
Ja. Ich denke, es ist in beiden Fällen wahr und es geht in eine ähnliche Richtung wie, das hatte ich jetzt gar nicht rausgesucht, aber es gab auch mindestens eine oder einen, der gefragt hat, ob man im Zeitalter der AfD quasi noch unpolitisches Rollenspiel betreiben dürfe, so etwas überspitzt gesagt. Rollenspiel kann ein Medium sein, um Wissensbildung, Meinungsbildung voranzubringen, kann Ausdruck eines ästhetischen Grundtrieb sein, der in irgendeiner Form in einem drin steckt, kann ein Ventil sein für Kreativität, die man vielleicht anderweitig irgendwo unterbringen kann, aber es muss nichts davon sein. Es kann ein etwas aufwendigeres Gesellschaftsspiel sein, bei dem man sich einfach nur trifft, Würfel rollt und ein paar Ergebnisse erzielt, oder es kann eine Erfahrung sein, wo man nach Hause geht und die nächste Woche feststellt, dass man darüber nachdenkt, was man da eigentlich gerade so an Einblicken in das Menschsein gefunden hat. Beides kann wahr sein, beides muss nicht.
Es ist ja auch schon eine privilegierte Position, sagen zu können, dass man unpolitisch ist, weil es einen nicht betrifft. Das heißt, man ist in der Position, wo man darauf verzichten kann, weil es einem so gut geht. Das haben ja auch nicht alle Leute.
Ich würde jetzt auch mal die These in den Raum werfen, dass auch die Leute, die glauben, dass es sie nicht betrifft, vermutlich irren. Aber ja, das ist ein Thema, was die heutige Folge definitiv sprengen würde, wenn wir das
Selbstbetrug, so angenehm.
Ja, nicht nur das, ne, irgendwie. Irgendwann kommen sie auch dich holen, um es ganz hart zu sagen. So, das ist halt, also, wählt bitte keine Nazis. Auf jeden Fall führt das elegant zur letzten Frage des heutigen Tages. Das ist aber eine seichte, die habe ich mir für den Schluss aufgehoben. Was ist das Wichtigste im Leben?
Das ist jetzt so eine Conan-Antwort.
Hatte gehofft, dass du darauf anbeißt, aber ja.
Ja, das weiß ich nicht. Das sage ich, wenn ich fertig war mit Leben. Aber ich glaube, die wenigsten Leute machen die Augen zu und wünschen sich, sie hätten mehr gearbeitet. Das ist nur eine Realisation, zu der ich nur selbst kommen muss.
Fair, ja. Ich denke auch. Beziehungen zu den Menschen, die einem wichtig sind, wäre meine Antwort. Und das soll er gewesen sein, der Kaffeeklatsch für heute. Hast du noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest?
Nee. Da fahren wir die Discord.
Dann sag ich an dieser Stelle, wir sind die Dorp. Wir sind müde trotz metaphorischem Kaffee und ihr findet uns unter www.die-dorp.de. Doch bringen wir neben dem Dorpcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorp TV berichtet vor allem von Cons und Messen unter youtube.com/die-dorp. Auf die Feenkon und RPV-Videos sind wir heute hier noch hingewiesen. Wir haben kleinsames Merchandise. Den Dorp-Shop gibt es unter getshirts.com/dorp. Vielleicht in den nächsten Wochen mal ein Auge drauf haben. Wir sind auf rspblogs.de und Facebook sowie diversen anderen Social-Media-Plattformen, die großteilig von dem Tom betreut werden und die oben auf der Dorp alle zu finden sind. @die-dorp-Accounts gehen in der Regel immer an den Tom. An mich geht hingegen meine eigene Webseite thomas-michalski.de. Da findet ihr diverse sozial-gedankliche Ergüsse über Kunst und Kultur und so weiter, die mit Rollenspiel meistens nichts zu tun haben, dennoch thomas-michalski.de. Wir haben einen eigenen Discord-Server unter discord.die-dorp.de und wir veranstalten, langsam wird es relevant, die Drakon, die kleine und sympathische Pen Paper Convention in der Eifel, das nächste Mal vom 20. bis 22. September 2024. Und möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreons. Paywalls gibt es keinen und wird es niemals geben. Die Infos warten auf patreon.com/die-dorp.
Waffeln in Waffelsbach. Wupp, wupp.
Wupp, wupp. Woff, woff. Ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch und dein tapferes Beantworten von Fragen, die Leute innerhalb der letzten 3 Jahre oder so eingeschickt haben und die es endlich mal nach oben geschafft haben. Und bedanke mich bei den Leuten, die diese Fragen eingeschickt haben und bei euch fürs Zuhören. Und wenn mehrere von diesen gesagten Dingen auf euch zutreffen, dann bedanke ich mich meinetwegen auch zweimal bei euch.
Gut, dann frohes Gelingen noch und bis bald.
Genau, wir hören uns in 14 Tagen, so Gott will, an dieser Stelle wieder. Und bis dahin sage ich adieu und ciao, ciao.
Tyrölö. Haben wir dann auch gewuppt.
So soll dies ein Kaffeeklatsch gewesen sein. So denke ich, ganz gut gelaufen, oder?
Ja, das werden uns die Zuhörenden sagen.
Ich denke auch. Wir hatten ja manchmal so Kaffeeklatsche mit sehr verwandten thematischem Trieb und ich dachte, heute versuche ich mal einfach von allem irgendwas drin zu haben. So ein bisschen Verlagsgedöns, ein bisschen Spieltisch-Aspekte und so ein bisschen über das Menschsein an sich, was Leute manchmal von uns ja auch hören wollen.
Ein bunter Kessel Melange.
Melange, ja. Wer das Wort Melange mit neuen Ohren hören will, den verweise ich auf das Movies with Mikey Filmjoy Dune Video, das ich jetzt willkürlich unter dieser Folge verlinke.
Das war wirklich willkürlich.
Das ist okay. Meine Macht als der Mensch, der diesen Artikel posten wird. Aber ich würde sagen, für heute können wir auf Stopp drücken.
Sei dir gegönnt. Bis denn.
Bis denn. Ciao. Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dorp Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Juli 2024 sind das Aika, Alishara, Vitus Arcanion, Arutwan aka AGS, Lambert Behnke, Big Bear, Marco Barretto Bittner, Creatio Ex Nihilo, Daniela, Daniel Doppelstein, Dorifer, Joachim Eckert, Exeter, Excalibert, Björn Finke, Kai Frerich, Marcel Gehlen, Alexander Hartung, Jörn Heimeshoff, die 100 Questengesellschaft, Dennis Huber, René Kulig, Stefan Lange, Lichtbringer, Lightweaver, Christoph Lühr, Angus MacLeod, Moritz Melem, Marcel Medicke, Miles, Ralf Sandfuchs, Sawyer the Cleaner, Ulrich A. Schmidt, Oliver Schönen, Jens Schönheim, Christian Schrader, Alexander Schendi,
Patrick Siebert, Sphärenmeisterspiele, Florian Steury, Sven, Technosmurf, Teichdragon, Jeremias W., Talian Vertimol, Xeledon, Junf und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig, ohne Paywall und Auflagen, so tatkräftig unterstützt, einfach nur, weil ihr es könnt. Danke.